Was ist eigentlich Raketerei? Du bist keine Musikerin. Was reißt du dir den Arsch auf für die Weiber?
Ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich dachte, meine Idee kann jetzt einfach noch nicht zu Ende sein. Und dann wurde mir klar, was Raketerei ist. Es war so still im Raum, man hätte eine Nadel fallen lassen können. Man hätte sie aufprallen hören bei dieser Frage. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich booke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder?
Liebe Imke, ich finde das super, dass wir das jetzt machen. Ich habe ein paar Fragen an dich. Und erstmal, ich kann ja kurz einführen, wir haben zusammen auch einen Podcast gemacht. Du hast mich vor circa einem Jahr, 2018, glaube ich, soweit ich weiß, angesprochen, bist hierher gekommen, wir haben einen Podcast gemacht und ich war damals schon ziemlich beeindruckt von deiner unaufgeregten, tollen Energie, damit wirklich einfach nach vorne zu gehen, diese Sachen durchzuziehen. Und verfolgt das natürlich auch, die Raketerei seit da. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass da war, du hast irgendwas gepostet, wo was ganz Doofes passiert war. Oder natürlich bekommst du unheimlich viel Input, weil du so viel mitkriegst durch deine Podcasts und irgendwas hatte dich wirklich runtergezogen. Das hast du gepostet und ich dachte, wer hilft eigentlich, wer unterstützt eigentlich mal Imke? Wer fragt sie eigentlich mal, was das alles ist? Und das war für mich, um jetzt mal long story short, war für mich der Impuls zu sagen, Imke, komm doch mal her, ich würde gerne mit dir einen Podcast machen.
Vielen Dank für die Einladung, Jovanka.
Und auch nochmal für alle anderen da draußen, die vielleicht schon länger dabei sind oder on the spot gerade jetzt einsteigen oder erst vor kurzem dazu gekommen sind. Ich würde gerne mit ein paar Basic-Fragen anfangen. Und zwar, was ist eigentlich Raketerei?
Raketerei war ganz am Anfang tatsächlich nur ein Podcast, also nur tatsächlich in Anführungsstrichen. Und aus diesem Podcast ist eine Community entstanden für Musikerinnen. Und aus dieser Community ist eine Zusammenarbeit mit Musikerinnen entstanden. Und so bin ich quasi von einer Podcasterin über eine Community-Managerin zu einer Mentorin geworden für Musikerinnen.
Hammer. Und soweit ich weiß, ist bis du November 2017 rangegangen, ist es also jetzt fast zwei Jahre. Das ist trotzdem keine lange Zeit, um mal einfach so ein kleines Imperium aufzubauen. Und zwar eins, was wirklich inzwischen, ich höre immer wieder von Frauen, wo ich das auch gar nicht vermute, kennst du eigentlich die Imke, kennst du die Raketerei? Und dafür erstmal Hut ab und jetzt auch gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich, warum machst du das? Ich sehe schon, dass es natürlich, ich sehe den guten Grund da drin und das tolle Ergebnis. Du bist keine Musikerin. Was reißt du dir den Arsch auf für die Weiber?
Lass mich da ein bisschen ausholen. Also ich habe ungefähr sieben Jahre in der Promotion und im Booking gearbeitet. Damals war ich auch Pressesprecherin für ein großes Kulturfestival bei uns in Hamburg. Und es stand, Labelarbeit habe ich auch gemacht, Label und Produktmanagement.
Bei welchem Label warst du?
Ich habe für verschiedene Labels gearbeitet. Ich habe damals angefangen im Techno-Bereich. Da habe ich für Der Hut und E-Minor gearbeitet. Das ist wirklich Techno, ganz kleines Label in Hamburg. Dann bin ich zu Herzog Records gekommen, Jazz-Label. Und aktuell arbeite ich auch noch für Envoc Records. Das ist auch Jazz. Und in der Klassik habe ich auch schon gearbeitet. Ich habe einen Klassikförderpreis gemanagt. Achso, im Hip-Hop habe ich auch gearbeitet. Ich glaube, weil ich so viele Genres kennengelernt habe, kann ich jetzt heute in vielen Genres auch beraten, sage ich mal.
Das kann ich unheimlich gut verstehen. Den Eindruck vermittelst du auch, dass du eben nicht als so ein One-Point-Drill bist oder so, sondern du hast das ganz große Bild und kannst deshalb eben auch ganz offen fragen. Und ich denke auch, deshalb bekommst du sehr offene Antworten aus sehr verschiedenen Genres, was die Qualität für mich auch mit ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe halt in diesen verschiedenen Rollen gearbeitet und ein Schlüsselmoment war, dass ich als Pressesprecherin, also mein Chef und ich, wir waren beide Pressesprecher für dieses Kulturfestival, dass wir eine Interviewanfrage bekommen haben vom Radio. Und mein Chef konnte nicht hin und hat gesagt, Imke, gib mal ein Radiointerview, erzähl mal über das Festival. Und das war ein einstündiges Interview und ich habe diese Radiokabine betreten und ich habe mich auf einmal wie zu Hause gefühlt. Ich wusste, ich gehöre in irgendeiner Art und Weise ans Mikro. Ich wusste aber, wie du sagst, ich bin keine Musikerin, ich kann nicht singen. Was kann ich machen? Alles klar. Ich muss irgendwie Richtung Radio weiterdenken.
Hammer. Also dieser klassische Heureka-Effekt. Boom, I'm home. This feels right.
Absolut.
Und aber, dass du darauf gehört hast, und das eine ist ja diese klare Info zu kriegen. Das kriegen schon gar nicht viele. Aber dann zu sagen, ich nehme das jetzt mal auf mich und gehe dafür. Und zwar nicht nur auch so ein bisschen, weil ich es auch geil finde, sondern 100 pro. Und zwar ja auch mit dem Gewicht, was da mitkommt.
Radio hat mich schon immer irgendwie begleitet. Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert und bin dann zum Fernsehen am Ende gegangen, weil das der leichtere Weg war. Für ein Radio-Volontariat oder für einen Radiojob hätte ich an eine Journalistenschule gemusst. Und das wollte ich mir damals nicht antun. Dann bin ich beim Fernsehen gelandet, bis ich dann irgendwann in die Musikbranche kam. Und im Studium hat mich Radio immer irgendwie begleitet. Und auch schon als Kind saß ich ganz, ganz viel auf meinem Zimmer auf dem Boden und habe Radio gehört. Ich finde, das ist das schönste Medium.
Kann ich auch gut verstehen, weil natürlich ist das Kino im Kopf. Also es ist ein Schritt weg vom Lesen, vom Buch. Und es ist aber, du wirst nicht von allen Seiten bespielt. Das heißt, du kannst was dabei tun und kannst dich trotzdem total in diesen Flow geben. Das verstehe ich sehr.
Absolut. Und mir geben auch Stimmen ganz viel. Ich mag Stimmen einfach total gerne. Ich habe Stimmen einfach gerne auf dem Ohr. Und ich kam aus diesem Interview raus und mein Chef begrüßte mich im Büro. Der hat sich das Interview angehört. Wow, Imke, du hast eine Radiostimme. Und da war es wieder. Mensch, dachte ich, okay, krass. Und das war so dieser erste Moment, dass ich dachte, was kann ich mit meiner Stimme machen? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gesagt, ich fange an zu podcasten. Meine Schwester ist Journalistin, die hat mir dann so ein bisschen erzählt, auf was ich achten muss. Und ich bin dann auch mal zu einer Frau gegangen, die mir gesagt hat, wie ich atmen muss. So habe so ein bisschen Stimmtraining mir geholt und habe mich da einfach mal rangetastet, habe mir Equipment geholt. Das Einzige, was mir fehlte, war ein Thema. So, ich wusste.
Verrückt. Das ist so, ich weiß, ich möchte Produzentin werden, ich baue mir mal ein Studio. Aber was möchte ich eigentlich produzieren? Crazy. Love it.
Und ich hatte dann dieses Equipment zu Hause liegen und dachte, okay, ich brauche ein Thema. Ich wusste, okay, Musikbranche muss es irgendwie sein, weil es wäre dumm, dieses Feld zu verlassen. Da bin ich Fachfrau in diesem Feld. Also Musikbranche, das war das Erste. Dann, ich hatte damals selber für eine kurze Zeit einen Mentor an der Seite, der hat eine zweite Initialzündung in meinem Leben gesetzt. Der meinte, als das Mentoring vorbei war, Imke, guck dir mal die Frauen in der Musikbranche an. Und dieser Satz, ich werde diesen Satz von Jörg niemals vergessen, weil dieser Satz mir so die Augen geöffnet hat, weil ich habe den hingeguckt und ich dachte irgendwann, was meint Jörg? Hier sind keine Frauen. Und das war genau der springende Punkt. Ich habe keine Frauen gesehen in der Musikbranche. Mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, es waren immer Männer.
Super. Und weißt du, das Verrückte ist, natürlich kenne ich das auch. Und dieser Punkt, wo man einmal darauf hingewiesen wird, you can't unsee it. Das ist so verrückt. Vorher war es immer normal und plötzlich, wait a second, überall, beziehungsweise nirgends. Ja. Insofern, also kann ich ja auch nochmal danke an deinen Mentor, weil genau diese Stimme von außen, die ohne Zeigefinger sagt, guck mal, ist so wichtig.
Mhm. Ja, und dann wusste ich, okay, Musikbranche und Frauen. Und dann habe ich angefangen, mit Musikerinnen zu reden, habe viele Gespräche gesucht, weil ich herausfinden wollte, warum Musikerinnen auf den Bühnen nicht sichtbar sind. Und dann wurde mir irgendwann klar, sie sind nicht sichtbar. Ein Aspekt dafür ist, dass die Musikbranchenstrukturen so verschwurbelt sind, dass man die nicht versteht, wenn man in diesen Markt kommt. Und da hatte ich meinen dritten Baustein. Mir war halt klar, es muss ein Musikbranchen-Podcast sein, der sich um Frauen dreht, der die Musikbranchenstrukturen abbildet. Und dann habe ich einfach mal geguckt, okay, was ist draußen in diesem Podcast-Markt eigentlich los? Und es war vor 2 Jahren. Und ich dachte vor 2 Jahren schon, der Markt ist voll. Wenn ich jetzt sehe, was jetzt gerade alles kommt, das ist ja unfassbar.
Ich wollte gerade sagen, vor 2 Jahren, wenn, also da ich jetzt nicht so in der Branche oder in dem Metier unterwegs bin, war das für mich eher, naja, Podcast. Auch so ein Ding.
Naja.
So zwischen Geheimtipp und auch eine schöne Sache. Mhm. Und heute, es ist ja alles voll davon. Unfassbar.
In jeder Nische gibt es einen Podcast. Ja. Und den Eindruck hatte ich vor 2 Jahren schon. Ich habe mich dann wirklich 2 Tage lang in die Küche gesetzt, von morgens bis abends, und habe den damaligen Podcast-Markt durchrecherchiert. Ich habe geguckt, was für Podcasts gibt es eigentlich? Und mir ist damals aufgefallen, es gibt unzählige öffentlich-rechtliche Podcasts. Klar, das sind die 2 verwerteten Sendungen. Alle Podcasts, die ich damals so gefunden habe, wurden von Männern moderiert, außer 500 Stück. Ich habe damals 500 Podcasts gefunden, die von Frauen moderiert waren.
Wie viele hast du gefunden, die von Männern moderiert waren?
Unzählige.
Also du würdest quasi noch eine Null ranhängen, oder
ja, vermutlich,
was?
Vermutlich.
Okay, wenn wir 5.000, jetzt mal ganz rough, 5.000 ja. gegen 500. Ja. So dass das Bild, du sagst, du hattest 3 Elemente, an ja. denen dich lang gehangelt hast. Und spätestens da, als dieses Ungleichgewicht ja. aufgefallen ist, dachtest du, okay, das ist der Ansatz.
Ja, da hatten wir den 4. Baustein. Ja. Ich habe mir die Themen angeguckt, über die Frauen geredet haben, und es war immer gleich. Babys, Klamotten, Rezepte, Nähen, es waren immer diese Themen.
Im Ernst? Mhm. Das klingt so krass. Also selbst ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, es waren wirklich, was man sagen würde, die typischen Frauenthemen. Und ich habe aber zwischen diesen 500 Podcasts waren 9 Podcasts mit Musikthemen. Und auch die, ich habe mir die alle angehört, die waren relativ generisch. Es ging um Konzertberichterstattung, es ging um CD-Rezension, Musiker wurden interviewt, Festivals wurden besucht und darüber wurde geredet. Also das, was wir im Printbereich auch schon in den Musikzeitschriften haben, gab es da jetzt als Audio. Und da war mir klar, alles klar, ich als Frau moderiere einen Podcast, in dem ich Musikbranchenfrauen in den Fokus setze, um mit Hilfe von diesen Frauen Musikbranchenstrukturen aufzudröseln. Und meine Zielgruppe sind Musikerinnen.
Hammer.
Ein ganzes Wochenende. Jovanka, als ich diese Puzzlestücke zusammengesetzt hatte, war Party in der Küche.
Ich glaub dir das so. Das ist ja unfassbar. Es ist so, vor allem du hast all die Erfahrungen vorher gemacht. Das ist so wie all die Steine und auch zerbrochenes Glas und Perlen, die du gesammelt hast, ergeben plötzlich ein Mosaik, ein Bild und du weißt, da geht's lang.
Mir ist, als ich Raketerei gegründet habe, ist mir bewusst geworden, dass mein ganzes Leben irgendwie dahin gezielt hat.
Wow.
Dass alles, was ich gemacht habe, plötzlich Sinn gemacht hat. Und dann ich hatte dann dieses Thema, ich hatte mein Podcast-Equipment, ich habe angefangen, erst die E-Mails rauszuschicken. Erstmal niedrigschwellig, ich will dich interviewen so. Und habe mich total gefreut, als dann die ersten auch zugesagt haben, ich meine ersten Erfahrungen sammeln konnte. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, du musst damit auch online gehen, ich brauche Kohle. Ich habe kein Geld, ich brauche Geld. Und dann habe ich einen Businessplan geschrieben. Und in diesem Businessplan drehte sich alles um den Podcast. Und diesen Businessplan habe ich bei der Kreativgesellschaft in Hamburg eingereicht. Die haben einmal im Jahr ein Förderprogramm, Music Works nennt sich das. Da werden Musikunternehmen unterstützt in Hamburg. Denen wird quasi eine Starthilfe gegeben. Und da bin ich reingekommen, als einzige Frau. 3 Männerteams, ich als einzige Frau.
Ich drehe durch.
Ja, ja, ich war da auch da irgendwie so eine Quotenfrau. Und dann auch noch die mit was Pinken im Logo, ne? Also alles stereotypisch, alles klischeemäßig erfüllt.
Oh my dear, ich bin von Sekunde zu Sekunde glücklicher über diesen Entschluss, endlich diesen Podcast mit dir zu haben.
Ja.
Hammer.
Und ich kann in unserem Team, es war ein fantastisches Team bei der Kreativgesellschaft und diese ganze Zeit war halt auch toll. Aber auch das nächste Klischee, das erfüllt wurde, die ganzen Männerteams, die haben auch alle an technischen Sachen gebastelt, an Apps und irgendwelche Hardware und sowas. Ne? Also es war so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie auch sehr klischeehaft oder sehr klischeebehaftet. Und ich bin 3 Monate, habe ich Zuschuss zum Lebensunterhalt bekommen. Ich habe 5.000 Euro an die Hand bekommen, die ich ausgeben konnte, um Dienstleistungen einzukaufen. Ich durfte auch nur Dienstleistungen einkaufen, also kein Equipment. Und von dem Geld habe ich dann eine Homepage gebaut, ich habe ein Logo machen lassen. Ich habe Sprachtraining mir quasi gegönnt und ich habe eine Texterin für eine Zeit lang bezahlt, dass die meine Podcast-Folgen zu Blogartikeln schreibt. Und dann waren die 5.000 Euro weg. 3 Monate, das war eine super Zeit.
Ich muss sagen, dass du überhaupt all das aus 5.000 Euro rausgemolken hast, ist erstmal schon ganz schön krass.
Und Visitenkarten habe ich machen lassen. Wow. Weil ich, das war halt auch in dieser Reeperbahn-Festival-Zeit. Und mir war klar, ich muss den Menschen was in die Hand geben. Ja. Und dann dieses Programm endet mit einem Pitch vor weiteren Investoren. Und ich saß zu Hause und dachte, was erzähle ich denen? Ich habe ja den Podcast schon, was soll ich denen erzählen? Und ich war ganz verzweifelt. Ich saß im Wohnzimmer und dachte, ich muss eine Präsentation bauen. Oh shit, was mache ich? Und dann habe ich geheult. Ich hab geheult wie ein Schlosshund, weil ich dachte, meine Idee kann jetzt einfach noch nicht zu Ende sein. Und dann wurde mir klar, was Raketerei ist. Raketerei ist eine Räuberleiter in die Musikbranche. Und um Musikern zu helfen, Teil dieser Musikbranche zu werden, brauchen sie Wissen.
Absolut.
Die Idee der Community ist entstanden. Ich habe diesen Pitch gemeistert und habe in diesem Pitch von einem virtuellen Zuhause von Musikerinnen erzählt und habe gesagt, was Raketerei tatsächlich ist. Natürlich bei diesem Frauenthema im Publikum gab es halt irgendwie Gelächter so ein bisschen. Ganz, ganz hinten meldete sich ein Mann nach meinem Pitch und meinte, warum nur für Frauen?
Ich dreh durch. Ich habe gehofft, dass das jetzt nicht auch noch kommt. Ich habe nasse Hände, während ich dir zuhöre. Nein, das ist ja wirklich Klischee 1 bis 100 fucking 8.
Ja, Jovanka, es war so still im Raum, man hätte eine Nadel fallen lassen können. Man hätte sie aufprallen hören bei dieser Frage. Und ich meinte halt zu ihm, dass ich Raketerei gerne für Musiker öffne, für Männer öffne, sobald wir in einer gleichberechtigten Welt leben.
Ja.
Dann ist das Angebot für alle. Solange das nicht der Fall ist, arbeite ich mit Frauen. Ja. Punkt. So. Dann ging der Arm wieder so runter und dann war so, okay, danke, Frage beantwortet. war ruhig im Raum danach. Es war auch die einzige Frage, die kam. Und ich habe bei diesem Pitch das weitere Geld nicht gewonnen. Was ich aber gewonnen hatte, war der Publikumspreis. Und mit diesem Publikumspreis ging Öffentlichkeit einher. Also ich habe in der Musikwoche eine ganze Seite bekommen, da wurde über mich geschrieben. Ich war 2 Wochen lang, hatte ich eine Anzeige bei denen im Newsletter. Also so Musikwoche ist ja so das Branchenmagazin, ne? Und da sind richtig viele auf mich aufmerksam geworden. Dann ist Deutschlandradio auf mich zugekommen. Dann ist halt irgendwie, die Hamburger Medien sind auf mich zugekommen. Plötzlich wollten die Leute mit mir reden.
Ja. Das ist Momentum. Wenn du den einen Stein wirklich ins Rollen gekriegt hast, dann generiert das Anziehungskraft. Ja. Und ich meine, wenn es dann mit sowas Gutem ist, wo du auch wirklich, du musstest dir ja nichts aus den Fingern saugen. Im Gegenteil, der Content, der ganze, der Kern hat ja geglüht. Das wollte ja raus.
Ja.
Super.
Und wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt nur den Podcast und die Idee von diesem virtuellen Zuhause. Online gab es noch nichts davon. Das war bisher nur alles in meinem Kopf. Und dann, als mein Podcast im November schlussendlich online ging, nach meinem Pitch und nach dieser ganzen Förderung, bekam ich plötzlich E-Mails von Musikerinnen, die mir Fragen gestellt haben. Und ich dachte, okay, krass, die suchen Antworten. Und ich kann denen das alles beantworten, aber ich will mich jetzt nicht hier hinsetzen und nonstop E-Mails beantworten. Und dann habe ich einfach meine Facebook-Gruppe aufgemacht und habe die da alle reingelotst und habe Themen gesetzt und habe dazu Gesprächen angeregt. Und mit einem Mal sind mir Sätze begegnet wie, ach cool, ich bin ja gar nicht mehr allein. Und ach cool, mir werden ja hier Fragen beantwortet.
Ist übrigens eine der Sachen, die ich daran am meisten bewunder. Du hast diese Galionsfigur, was für mich der Podcast ist. Aber in dem Moment, wo du in die Community gehst du raus aus dieser, hier ist Imke, da sind die Zuhörer, sondern du schaffst eine Community, in dem du zur Zusammenarbeit anregst. Und das ist was, was oft genug auf der Strecke bleibt.
Ja.
Und das ist im Grunde, setzt du da, gehst du einen Schritt mehr in die Wirklichkeit mit der Idee des virtuellen Zuhauses.
Ja.
Was ich fantastisch finde.
Ja, weil das ist mir auch ganz wichtig. Also es gibt, ich habe ganz klar definierte Community-Regeln und mir ist es auch ganz wichtig, ein Miteinander zu haben. Wenn ich merke, dass da Leute gegeneinander sind, fliegen die raus. Wir sind ein Team. Wir sitzen alle im selben Boot.
Finde ich richtig. Hast du es, musstest du schon mal jemanden rauswerfen?
Nein, ich musste noch niemanden rauswerfen.
Aber zur Raison rufen.
Ja, ich habe schon mal so Postings auch gelöscht, weil ich auch keine Werbung in meiner Gruppe haben will. Wir haben genug Facebook-Gruppen, wo Leute auf ihre Konzerte hinweisen.
Ja.
Meine Gruppe ist so nicht. Bei mir geht es wirklich um sich unterstützen. Es geht um Selbstvermarktung. Es geht um Positionierung im Musikmarkt. Also es geht wirklich um Inhalte.
Ja.
Und nicht jeder ist damit einverstanden. Es verlassen auch Musikerinnen die Gruppe. Und es verlassen auch die Gruppe, habe ich beobachtet, an dem Punkt, wo es anfängt, unangenehm zu werden. Weil in dem Moment, wo du Leuten einen Spiegel vorhältst, erkennen sie, dass sie raus aus ihrer Komfortzone müssen. Und das ist seitdem es Raketerei gibt, immer mal wieder so ein Momentum, das ich erlebe, dass wenn ich Leuten den Spiegel vorhalte und sie merken, ich muss raus aus meiner Komfortzone, dass sie mir den Rücken zudrehen, dass sie gehen oder dass sie mit mir zusammenarbeiten wollen.
Das ist immer genau der interessanteste Punkt natürlich. Und eigentlich fängt es da an, spannend zu werden, wo man aus seiner Comfortzone rauskommt. Deshalb möchte ich, weil ich das Thema so interessant finde auch, was war einer von diesen konkreten Punkten, wo du sagst, du lädst jemanden ein, aus seiner Comfortzone rauszukommen, du hältst jemandem einen Spiegel vor? Einfach ein konkretes Beispiel, Themenbereich, wie auch immer.
Oh ja, großes Thema in der Community ist immer, dass ich ihnen sage, Leute, ihr macht nicht Musik für die ganze Bevölkerung da draußen, ihr habt eine Zielgruppe und diese Zielgruppe müsst ihr ansprechen. Das wird nicht gerne gehört. Es wird nicht gerne gehört, dass auf Instagram, dass es da nicht nur um Selfies geht, sondern dass man Mehrwert bieten muss. Man muss Menschen einen Grund geben, einem zu folgen.
Und wenn Basics.
Und wenn man halt 10.000 Selfies im Tonstudio macht, das ist mal ganz schön, aber dann gibt man einer Person keinen Grund, dir zu folgen.
Na klar, es ist kein Storytelling. Ja. Wenn ich nicht teilhaben darf an deiner Welt, sondern nur sehen kann, wie verknallt du in dich selbst bist oder wie sehr du danach lächst, dass sich andere Leute in dich verknallen. Doesn't work.
Ja, genau. Und ich bin einfach der Meinung, für jede Musikerin da draußen gibt es eine Nische. Sie muss sie nur finden.
Absolut.
Und sie muss sich trauen.
Richtig.
Genau. Und dann war halt diese Facebook-Gruppe und ich habe die ganzen Fragen in dieser Facebook-Gruppe dann angefangen zu beantworten. Wir haben auch miteinander Fragen beantwortet, weil die Musikerinnen in der Community, einige sind schon sehr weit. Ich habe ehemalige Major-Musikerinnen da drin. Andere fangen jetzt erst an und auch die Altersspanne, die jüngste ist 18, die älteste ist über 60.
Wow.
Und jedes Genre ist in dieser Gruppe vertreten. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, Fragen wiederholen sich und habe dann einfach mal angefangen, ein Webinar anzubieten. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das kommt an. So, und dann habe ich irgendwie eine erste Summer Academy anzubieten. Das waren 6 Wochen, wo ich mit den Musikerinnen, die sich angemeldet haben, jede Woche ein Thema bearbeitet habe. Und das fanden die cool. Es hat denen richtig Spaß gemacht.
Super.
Und so kam, und so bin ich dann so nach und nach von der Podcasterin über die Community Managerin in die Rolle der Mentorin gerutscht.
Du hast das Virtuelle tatsächlich Schritt für Schritt ins Leben geholt. Aber jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt mit dem Monetarisieren. Mhm. Das ist ja nicht unentscheidend, zumal mit jeder neuen Baustelle, der du Leben einhauchst, kommt mehr Arbeit dazu.
Ja.
Egal, was auch an toller Energie auf dich zurückkommt. Und du musst ja in irgendeiner Form auch leben können. Mhm. Also wie kommt da inzwischen schon was zurück? Suchst du nach Investoren oder wie geht das?
Ich kann mittlerweile von Raketerei leben. Ich bin auch aktuell dabei, ein Team um mich herum aufzubauen. Ich habe 2 Mitarbeiterinnen schon. Eine dritte wird jetzt dazukommen. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist sie vermutlich schon da. Also ich kann das gar nicht mehr mittlerweile alleine machen. Die Webinare sind kostenpflichtig. Und der Podcast liegt bei einem Vertrieb. Wir sind am Überlegen, ob wir Werbepartner ans Boot holen, um da auch nochmal Geld zu verdienen.
Ich finde, wenn man die gut selektiert,
genau,
dann ist das eine gegenseitige Unterstützung und mehr als legitim. Aber nochmal auch, um konkret zu werden, wenn du sagst, Webinare, gib mir mal 1, 2, 3, wie du willst, Themen von diesen Webinaren.
Ein Webinar, das ich mit meiner Musikerin gemacht habe, da haben wir uns mit dem Reichweitenaufbau auf Facebook auseinandergesetzt. Ich habe die Grundzüge des Facebook-Algorithmus erklärt und habe denen gesagt, was man davon ableiten kann, was für ein Content man auf Facebook machen muss. Ein Webinar, das jetzt war, ich habe auf den Homepages vieler Musikerinnen beobachtet, dass die keinen gescheiten Über-mich-Bereich, so einen About-Bereich haben, dass ich denen sage, wie über mich Texte geschrieben sein müssen. Ich habe ein Webinar gemacht, wo ich mal ganz grundsätzlich erklärt habe, wie funktioniert eigentlich Promotion, wie sieht eine E-Mail an einen Journalisten aus?
Aber das ist ja fantastisch, das sind so Basic Themen, das ist die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, damit es weitergeht. Ne?
Genau.
Ich kann das auch total nachvollziehen, dass es diesen Punkt gibt, wo entweder gehen da Leute sagen, okay, das ist der nächste Schritt, um bewusst und erwachsen mit meinem Beruf umzugehen.
Ja.
Oder, nee, das wird hier irgendwie, und dann auch so langsam dieses Rausgedrösen oder so. Ist toll, genau da anzusetzen.
Ich habe halt beobachtet, dass die Ausbildung an den Musikhochschulen musikalisch, technisch einwandfrei ist. Die ganzen Leute, die da draußen rumlaufen, können ihre Instrumente spielen, die können ihre Stimme einsetzen. Was an diesen Musikschulen nicht gelehrt wird, ist Business und Marketing. Was mich stört an diesen Musikhochschulen ist, dass meinetwegen die GEMA oder die GVL mal so punktuell in die Hochschulen reingehen und sich vorstellen und sagen, werde Mitglied. Das ist richtig. Aber was ich halt beobachtet habe, und da setzt halt Raketerei an, es reicht nicht, den Leuten einmal zu sagen, du musst das und das machen, du musst sie in diesem Prozess begleiten. Weil in dem Moment, wo du anfängst, Leuten etwas zu sagen und sie fangen an zu arbeiten, ergeben sich weitere Fragen.
Absolut. Und die meiste Arbeit an diesen Sachen fängt auch ganz organisch erst an, wenn man den ersten Fuß in der Professionalität hat.
Genau.
Also ich werde Wissen nicht verinnerlichen, das für mich zurzeit nicht relevant ist. Ja. Es gibt Ausnahmen, also zum Beispiel die Poppe in Mannheim, weiß ich, dass die auch innerhalb ihres Studiums, selbst nur für die Musiker, durchaus inzwischen sowas integriert, weil es ist jetzt langsam mal klar. Aber es gibt genügend Beispiele, wo es genauso ist, wie du sagst. Und es hat natürlich auch was mit der Selbstverantwortung der Musikerinnen, Musiker zu tun, die sich natürlich auch sehr gerne möglichst lange in dieser Bubble von ich bin mal hier Künstler und eines Tages werde ich berühmt.
Und wenn ich werde entdeckt fragt, möglicherweise.
Genau, ich werde entdeckt so und immer ist es so bei den drei Fragen, also in jedem Fall ganz oben mitspielen und in jedem Fall was ganz Eigenes machen, weil man ja schon so besonders ist. Das heißt, Baby, guck dich um und guck dich selber an und fang an zu arbeiten.
Ja, und vor diesem ganzen Prozess, fang an zu arbeiten, steht auch erstmal die ganz grundsätzliche Frage, was bedeutet Erfolg für mich? Die eine Musikerin möchte zum Major, die muss anders arbeiten als die andere Musikerin, die nur Wohnzimmerkonzerte geben möchte.
Genau. Das Goal-Defining, das ist dieser Zukunftsanker, dass man einmal sagt, so wird, soll sich das anfühlen, da möchte ich hin. Und das, was dir passiert ist in dieser Kabine, es muss diesen Moment geben, wo alles sich synchronisiert im Körper, wo man sagt, das ist mein Zuhause.
Ja.
Ich bin da jetzt zeitlich noch nicht, aber da gehöre ich hin.
Ja.
Und das ist tatsächlich aber auch, wie du sagst, es ist Arbeit, sich da wirklich sehr genau und auch ein bisschen schonungslos mal anzugucken.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und nochmal zu deiner Frage in Sachen Monetarisierung. Neben den Webinaren, die ich immer mal so punktuell gebe, habe ich auch quasi die Räuberleiter in die Musikbranche. Das ist ein Einjahresprogramm, das man bei mir machen kann. Da führe ich, also es gibt zwei verschiedene Stufen. Es gibt einmal die Stufe, wo es wirklich so um Aufbau von Arbeits- und Infrastruktur, die man als Musiker braucht, die bauen wir gemeinsam auf, wie zum Beispiel eine Booking-Datenbank. Oder ich zeige denen, okay, so und so funktionieren Newsletter, so musst du die schreiben. Und wir justieren die Künstlerinnenidentität, definieren ganz klar, wer bist du und was willst du nach außen verkörpern.
Super.
Ja. Und Musikerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, die das schon alles haben, da geht es dann wirklich darum, zum Beispiel einen YouTube-Kanal zu monetarisieren und wirklich eine Fanbase aufzubauen. Und das kann ich den Leuten natürlich einen Zettel geben und sagen, das musst du alles machen. Aber ich habe mich halt entschieden, mit den Musikerinnen über die Zeitspanne von einem Jahr zusammenzuarbeiten, weil ich dann an den Frauen dran bin und sie begleiten kann.
Absolut. Und nichts geht über diese Begleitung.
Ja.
Also, weil auch wie mit jedem neuen Schritt, den man gewuppt hat, kommen neue Fragen.
Und Ängste.
Und auch Ängste.
Ja.
Und Illusionen und so weiter. Ja. Und da jemanden zu haben, wer ist ein Sparringpartner im Hintergrund, ein Mentor, Gold wert. Darf ich fragen, wie teuer ist so eine einjährige Begleitung?
Oh, es kommt ganz drauf an. Aktuell zwischen 3.200 und 4.500 Euro.
Das beinhaltet, das ist jetzt über ein Jahr und beinhaltet wie viele Sessions ungefähr?
Man hat mich einzeln, also es sind wirklich so 1:1 Sessions, alles online. Man hat zweimal im Monat jeweils eine Stunde mit mir und ich bin nonstop per E-Mail erreichbar.
Hammer. Also wirklich, du wirst zur Co-Pilotin.
Ja.
Und du nimmst den Leuten nicht das Steuer aus der Hand, sondern du sagst, okay, wir starten jetzt diese Maschine hier und trau dich noch einen Schritt weiter, weil wenn es hart auf hart kommt, übernehme ich kurz.
Genau, und es ist, und das habe ich auch festgestellt, es ist auch in diesem ganzen Jahresprozess ganz, ganz viel Mindset-Arbeit. Ich habe Musikerinnen in meinen Sessions sitzen, die kommen an so einen Punkt, da heulen sie einfach nur los, weil ihnen klar wird, was alles schiefläuft. Weil ich bin einfach der Meinung, Musikerinnen müssen nicht prekär leben. Sie müssen nur erkennen, was sie machen müssen.
Absolut. so verrückt, weil ich sehe ganz viele Parallelen natürlich zu meiner Arbeit mit dem Music Board und auch mit dem Music Pool. Ganz, ganz schön, das jetzt so von dir zu hören, auch zu wissen, dass da draußen jemand, auch wie ernst du das nimmst, aber mit wie viel Herz dabei, weil es gibt durchaus Leute, die pauken da irgendwas durch oder sind auf, wie gesagt, dieses eine Teilgebiet total fixiert. Mhm. Und zu sehen, du arbeitest unheimlich realistisch, fast forward und trotzdem auch holistisch, nämlich wirklich zu sehen, wo ist der Funken in dir und wie buddeln wir den aus?
Ja, auf jeden Fall. Und was mir in meiner Arbeit auch total wichtig ist, man muss mit meiner direkten Art klarkommen. Ich lüge dir nicht vor und sage, ach, du bist aber toll. Nein, wenn was scheiße ist, dann sage ich, du, das ist scheiße, das läuft so nicht. Aber ich habe auch ein ganz großes Herz.
I know, you...
Ich liebe einfach alle die Musikerinnen. Ich liebe diese ganze Community.
Ich glaube übrigens, darum geht es beim guten Mentoring oder Coaching, dass es genau diese beiden Aspekte hat. Du musst jemandem so viel Vertrauen geben, dass du direkt mit denen reden kannst. Und wenn Leute wissen, dass sie nicht verarscht werden und dass sie so nur doch aufgefangen werden, dann wollen sie und dann sind sie auch offen für sehr straighte Kritik. Und niemandem ist mit Umwegen und Duzi-Duzi geholfen.
Niemandem, niemandem. Und das sind tatsächlich Punkte, da haben sich Leute aus meiner Community einfach dann auch verabschiedet. Aber das ist okay.
Ja.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Es ist erstmal, wir müssen mal weiterkommen mit den Fragen, aber es ist so schön, wirklich davon zu hören. Und vor allem auch zu hören, dass du tatsächlich inzwischen davon leben kannst, weil das ist einfach mal mehr als verdient.
Ja, Booking und Promotion mache ich nicht mehr. Ich habe letztes Jahr meinen Job dann an Nagel gehängt.
Mhm.
Ich mache jetzt wirklich hauptberuflich Raketerei. Das Label als Produkt- und Labelmanagerin, das mache ich aus Liebhaberei weiter, weil ich dieses Label einfach mag. Aber genau, ich lebe von Raketerei und baue ein Team auf und wir wachsen sehr stetig und das ist schön.
Das ist großartig und du hast damit auch gleich meine nächste Frage beantwortet. Das ist perfekt. Ich würde dich trotzdem gerne nochmal, und das müssen wir nämlich, auch das können wir herrlich ganz kurz halten, aber trotzdem eindringlich, nämlich so wie ich dich verfolgen konnte, hattest du auch zwischendurch einfach sehr runterziehende, schwere Erfahrungen, also gegen Mühlen zu rennen und so weiter. Benenn doch damit davon mal auch wieder so ein bis drei.
Mhm. Naja, also was ich halt feststelle, du kommst in der Musikbranche bis zu einem gewissen Punkt alleine. Und sobald du irgendwie an die größeren Unternehmen ran willst, wird gemauert, weil die mit so kleinen Leuten nicht zusammenarbeiten.
Also jetzt sprichst du tatsächlich eins zu eins auch von dir und deiner Arbeit mit Leuten um dich herum oder sprichst du von generell Frauen in der Musikindustrie?
Mein Fokus war eher gerade so bei Interviewanfragen. Ja. Also wenn ich für meinen Podcast irgendwie Menschen oder Frauen anfrage, ich habe sehr schnell gemerkt, wie weit ich komme. Und ab wo diese Decke kommt, wo nur noch die obere Liga spielt.
Und wahrscheinlich die wenigen Frauen, die da oben mitspielen, entweder kommst du gar nicht zu denen durch.
Ja.
Oder die kommen auch noch aus einer Generation, wo es wichtig war, hart zu sein.
Absolut.
Und nicht alle davon schicken gerne den Fahrstuhl wieder runter. Es gibt davon welche, aber es gibt eben auch genau diese Gegenbeispiele. Und das ist so verrückt, weil das ist ein Hauptding, was ich auch versuche beizubringen. Wir müssen manchmal tough sein. Und manchmal müssen wir auch die Spiele der Jungs toppen können. Und ehrlich gesagt, ich finde das ja auch geil. Mir macht das auch Bock. Aber man muss diese, das ist eine Jacke. Und du musst sie auch wieder ausziehen können.
Mhm.
Und es gab eine ganze Zeit, wo Frauen, die nach ganz oben wollten, härter, krasser, besser sein mussten als Männer. Und die können die Jacke gar nicht mehr ausziehen.
Ja.
Und deshalb verstehe ich das natürlich, weil genau die wären für dich auch interessant.
Und ich merke auch, dass es Leute da draußen gibt, die meine Arbeit auch belächeln. Ne? Also es kommt immer mal, dass mir so Kommentare begegnen wie, was willst du denn mit diesen kleinen Musikerinnen? Imke, du verdienst doch da eh kein Geld. Was soll das denn? Die sehen den Mehrwert gar nicht. Ich habe mir das eine Zeit lang angehört. Gerade ganz am Anfang war ich auch noch viel, viel zarter beseitet und habe mir das sehr zu Herzen genommen. Mittlerweile scheiße ich drauf.
Oh, I love it. Dankeschön, so. Das wollte ich hören.
Ja, weil mir ist es schlichtweg egal, was die Leute denken. Ich mache meinen Job und ich weiß, dass ich diesen Job sehr gut mache. Und gerade wenn ich so zu den Major-Labels gucke, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Demut wünschen.
Mhm.
Ich würde es mir wirklich wünschen.
Die werden sich noch umgucken.
Meinst du?
Oh yes. Und jetzt hast du eigentlich, es ist wieder eine unheimlich schöne Überleitung. Wo holst du, wenn die Sachen dich mal auszehren oder so, wo holst du dir die Kraft wieder?
Das hat mein Mann mich auch schon gefragt, woher diese ganze Kraft kommt. Weil als ich Raketerei gegründet habe, ich habe ja Vollzeit gearbeitet und ich habe parallel gegründet. Ich habe am Anfang jede freie Minute in Raketerei gesteckt. Wo hole ich meine Kraft her? Ich gehe dreimal die Woche morgens um 6 Uhr laufen. Das ist mir super wichtig. Mit meiner Nachbarin. Das ist unsere Stunde am Morgen. Ich liebe es. Ich trinke sehr gerne guten Wein. Ich reise total gerne. Und ich liebe einfach die Zeit auch mit meinem Mann und meinen Freunden zu verbringen. Und das sind, glaube ich, so die Ruhepole, die ich auch brauche, um runterzukommen. Weil gerade wenn ich auch meinen Mann angucke, der ist eher ein bisschen ruhiger. Mhm. Und ich bin eher die Aufgedrehte, die immer machen, machen, machen will. Und ich habe halt gemerkt, ich brauche genau diesen Ruhepol an meiner Seite, weil er derjenige ist, der dann auch sagt, jetzt setz dich hier hin, wir bingen jetzt eine Netflix-Serie.
Super. Also ist es so, und auch damit gehst du ja einerseits so sehr professionell und andererseits gibst du dich der Sache ganz doll hin. Sehe ich ja, genau das sehe ich ja auch auf deiner beruflichen Seite. Und das ist so, ich würde das zusammenfassen als Freude, als Raketentreibstoff.
Ja, absolut.
Und das muss man ja auch beschützen. Da muss man ja auch sagen, ich nehme jetzt für diese Zeit, wo ich das mit meinem Mann oder mit meinen Liebsten oder wie auch immer, dass man sagt, genau das ist jetzt wichtig, das ist jetzt alles. Und zack.
Ja.
Und nur dann übrigens heilt es ja auch. Das ist ja das Verrückte. Wenn man sich das mal vornimmt oder immer erst Pause macht, wenn man sowieso nicht mehr gehen kann vor Erschöpfung, dann läuft man aus. Dann trocknet man aus dann auch irgendwann.
Oh ja. Und ich habe halt festgestellt, also für mich ist Raketerei wirklich Selbstverwirklichung. Und ich habe in verschiedensten Büros gearbeitet und in diesen Strukturen. Und die haben mich sehr schnell ausgelaugt einfach. Büroarbeit, so wie ich sie erlebt habe, hat sehr an meinen Kräften gezerrt. Mit Raketerei, vermutlich habe ich eine 70-Stunden-Woche, keine Ahnung, 60 Stunden. Aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an.
Na weil klar,
es
einfach weil du so dein viel Beruf Spaß macht. Bist.
Ja.
Und das ist der Unterschied, glaube ich, auch zwischen Job und Beruf. Wenn Beruf von Berufung kommt. Und wenn man darauf aufpasst, eben, dass du immer wieder schön deinen Tank nachfüllst. Aber das ist so wunderbar, weil das eine ist, das zu wissen und das andere ist, das zu wuppen. Weil du hast es nicht im Griff, du kannst es nicht kontrollieren, aber du musst dich wahnsinnig und immer wieder disziplinieren, um das am Start zu halten. Und diese spielerische Disziplin, das ist eine unheimliche Qualität. Und ich glaube, auch das macht dich aus als brillante Mentorin und als super Coach.
Was ich auch manchmal habe, also jeder kennt ja, glaube ich, die Situation. Man sitzt am Notebook und denkt, heute geht's nicht. Früher im Büro habe ich mich gezwungen. Ich zwinge mich nicht mehr, wenn es nicht geht. Manchmal lege ich mich da einfach aufs Bett und lese ein Buch. Oder wir haben eine ganz tolle Eisdiele bei uns in Eppendorf. Manchmal gehe ich auch einfach raus und gehe alleine ein Eis essen oder gehe eine Runde spazieren. Und ich empfinde das als das Schönste, diese Freiheit jetzt zu haben.
Toll. Super. Das ist eigentlich, guck mal, jetzt würde ich anfangen mit der, jetzt wäre meine nächste Frage nach den schönen Erfahrungen. Und im Grunde bin ich hier schon, sitz und grins, weil das sind schöne Erfahrungen, von denen du erzählst. Und eins zu sein mit seinem Beruf, das wuppen zu können und sich auch Pausen nicht nur zu nehmen, sondern die zu genießen, das ist eine der schönsten Erfahrungen. Also es ist ja auch eine Frucht von einem Lernprozess. Es fällt einem ja auch nicht in die Wiege oder so.
Absolut.
Einfach aber nochmal aus deiner Arbeit in den letzten anderthalb Jahren, was waren da so 1, 2, 3 so Key-Momente, wo du dachtest, genau deshalb mache ich's? Erfolgserlebnisse.
Wir waren letztes Jahr mit einem Freundeskreis in Oslo. Wir hatten ein wunderhübsches kleines Häuschen direkt am Fjord. Es war Jovanka, es war der Himmel auf Erden. Es war ganz toll und wir waren dann in Oslo unterwegs. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe meine E-Mails abgerufen. Und da bekomme ich eine E-Mail von einer Musikerin, die mir geschrieben hat, liebe Imke, ich wollte dir einfach mal sagen, du hast mein Leben verändert. Und ich hatte so eine Gänsehaut, weil ich dachte, krass. Diesen Moment werde ich nie vergessen.
Oh, das ist toll. Und ich sehe dich voll vor diesem Haus an diesem krassen Fjord sitzen und das lesen. Oh, wie schön. Und so kurz und bam, ja. Goldfrequenz.
Und da kann ich auch echt nur alle ermutigen, Leute, wenn ihr andere Leute loben wollt, sprecht es einfach mal aus. Das tut yes. so gut, Leuten einfach mal zu sagen, du bist toll.
Und übrigens gerade die Leute natürlich, die und also oder auch gerade Frauen, die viel erreicht haben, da denken ja viele Leute, und da muss auch ich mich zu wieder aufrufen, die, ja, die kriegen das bestimmt ständig gesagt. So dass man denkt ja auch bei schönen Leuten, denen sagt ständig jemand, wie schön sie sind. Nee, alle denken, das sagt ständig jemand. Und deshalb sagt es oft auch mal gar keiner.
Ja, genau, genau.
Ja,
das war, ja, also diesen Moment werde ich nicht vergessen und tatsächlich auch den Moment, den ich vorhin erzählt habe beim Pitch, als diese Frage von dem Mann kam, warum das nur für Frauen ist und ich zu ihm meinte, naja, es ist für Männer, sobald wir Gleichberechtigung haben. Es war eine Atmosphäre zum Schneiden in diesem Raum. Das war auch irgendwie ein schöner Moment, weil ich in dem Moment wusste, Junge, eins nur für mich gerade.
Ja.
Weil ich also in dem Moment schlagfertig habe reagieren können.
Snapshot.
Ja?
Und es war auch da wieder dieses aus der Theorie, der hat dir eine ganz krasse Steilvorlage gegeben und du hast den einfach mal boom,
weggematcht. Yes. Und was ich auch total krass fand, da musste ich mich auch erst dran gewöhnen. Letztes Jahr, auf dem Reeperbahn-Festival sind Musikerinnen an mir vorbeigegangen, die mich angesprochen haben und meinten, hey, du bist doch Imke. Und ich so dachte, ja, weird, krass.
Oh, wie schön. Und das heißt, es kommt in die Realität.
Ja.
Und wie gesagt, guck mal, als wir den Podcast gehabt haben, hatte ich vorher noch nie davon gehört. Seitdem ist wirklich aus ganz unterschiedlichen Ecken von bestimmt 3 Musikerinnen, ja, und kennst du die eigentlich? Und ich war da, daher wusste ich überhaupt zum Beispiel, dass du diese Summercamp machst, weil ich dachte, ach, sowas macht sie auch, das ist ja toll. Mhm. Und auch, dass Leute zu mir kommen und sagen, ist mir nämlich auch schon passiert, ach, das hatte Imke auch gesagt. Und das ist wunderbar, es ist so, so wunderbar.
Ja, Kreise schließen sich irgendwann.
Ja,
ne?
Ja. Und öffnen sich, Spiralen gehen nach oben.
Ja, Spiralen gehen nach oben.
Also jetzt meine kleine Abschlussfrage, what's next?
Die Weltherrschaft, Ivanka. Was kommt als nächstes? Ich habe viele Pläne. Also jetzt wird das Team auf- und ausgebaut, auf jeden Fall. Und was ich auch für nächstes Jahr auch plane, ist tatsächlich ein erstes Raketerei-Retreat. Irgendwie mit Musikerinnen, die Bock haben, irgendwann einen schönen Ort zu fliegen, keine Ahnung, in Spanien, irgendwie am Pool und gemeinsam zu arbeiten. Aber auch gemeinsam die Seele baumeln zu lassen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen, noch mehr machen.
Hammer. Also mit dem echt super schönen Gedanken und vor allem ist es ja nicht mal, das ist ja vielleicht Zukunftsmusik, aber so weit von realisierbar, also ich kann das ja fast schon riechen. Damit möchte ich mich eigentlich bei dir bedanken und verabschieden und der Raketerei-Retreat, der hoffe ich, kommt bei euch allen da draußen jetzt mal gerade klick, klick, klick direkt im Herz an.
Danke, Ivanka.
Vielen, vielen Dank.
Danke, Imke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch 3 kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke@raketerei.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com/newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle 2 Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.